ich sage manchmal etwas provozierend, die Bibel ist kein Kochbuch. Wir haben ein Vorrecht, das ungeheuer ist. Wir haben etwas, dass der dreimal heilige Gott uns in seiner Gnade eine perfekte Urkunde der Offenbarung gegeben hat. Das heißt zu Deutsch, in einer Welt, die, und in der Endzeit wird es ja immer krasser, die vollständig von Lüge geprägt ist, haben wir der Herr Jesus, und er sagt von sich selber in Johannes 14,6, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben Offenbarung durch ihn, und er offenbart sich unter anderem durch sein Wort, und in seinem Wort steht Johannes 17,17, dein Wort ist die Wahrheit. Im Psalm 119, 160 steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und dann sagt die Bibel in Johannes 14, 15, 16, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Das heißt, wir haben die perfekte Wahrheit. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Mir wird es immer klarer. Zum Beispiel sagt in Sprüche 30, 4 die Bibel, weißt du überhaupt, wie Gott heißt? Weißt du, dass er einen Sohn hat, wie der praktisch betitelt ist, wie sein Name ist. Das heißt, es gibt einfach in der Bibel Ebenen, die sind nicht geoffenbart. Ich möchte mal der kurze Abriss der Heiligen Schrift einfach aufzeigen. Diese Grundoffenbarung Gottes, Gott offenbart uns zu Beginn in der Schöpfungsordnung. Die geht eigentlich vom 1. Mose 1 bis 2. Mose 19. Offenbart er uns zum Beispiel den Sündenfall. Er offenbart uns die Schöpfung. Er offenbart uns seine Grundordnungen, zum Beispiel Mann, Frau, einfach wie Gott denkt, seine Grundsätze. Dann bringt das mosaische Gesetz, ein spezielles Gesetz für sein Volk Israel. Und hier gehört der Sabbat dazu, wo er sagt, das wurde speziell von Gott gegeben, dass Israel erkennt, dass Gott heiligt und nicht sie sich selber. Diese Dinge, und dann kommt das Gewaltige, dass der Herr Jesus diese Erde betrifft, und zu dieser Grundoffenbarung der Bibel gehört, das ist einfach ein Grundverständnis, dass die Evangelien alle noch unter der Zeit des mosaischen Gesetzes abgelaufen sind, weil er ja das Gesetz erfüllen musste, und erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2 beginnt die Zeit der Gemeinde, und damit passiert etwas ganz Gewaltiges. Christus ist das Ende des Gesetzes, Römer 10, 4, Römer 7, 4. Wir sind dem Gesetz in dem Moment gestorben, wie wir wieder geboren werden, wenn der Heilige Geist in unser Herz kommt. Und dann geht es weiter bis hinein in die Offenbarung, wo dann die Vollendung uns nochmals dargelegt wird. Es ist wunderbar. Und jetzt sieht man schon an dem kleinen Punkt, dass man die Bibel nicht wahllos einfach nehmen darf und Bibelstelle rausgreifen. Mit der Bibel kann man alles beweisen und nichts, wenn man falsch geht. Das heißt, die Bibel ist eine Grundoffenbarung Gottes. Aber jetzt redet die Bibel von etwas, und ich denke, dass wir da einfach zu schluderig sind beim Bibellesen. Sie redet von Geheimnissen. Und sie sagt klipp und klar, es gibt ganz viele Dinge, die sind ein Geheimnis. Das heißt, die kannst du als normaler Mensch weder wissen, noch kannst du es lesen und verstehen, wenn Gott sie nicht offenbart. Und jetzt muss man das einfach akzeptieren, dass Gott uns Menschen einfach so schwach einschätzt, dass er sagt, es gibt Geheimnisse, die verstehst du einfach nicht. Da kannst du tun, was du willst. Kannst du die Bibel 100.000 Mal durchlesen, sondern ich muss es dir offenbaren. Und um das geht's mir heute Morgen, um die Geheimnisse Gottes. In Epheser 3, 9 und 10 zeigt die Bibel, dass Gott einen Vorsatz der Ewigkeiten hat. Das heißt, er hat einen Heilsplan. Wieso? Jetzt fangen wir schon mal an vom Geheimnis. Wir sind ja alle geprägt von unseren Kindheitsschülererlebnissen. Man hat uns Dinge beigebracht, auch uns noch glücklicherweise im evangelischen Schulunterricht. Gibt's ja heute alles nicht mehr in der Weise. Und man hat uns zum Beispiel beigebracht, die Ewigkeit, man hat uns beigebracht, Gott, man hat uns viele Dinge beigebracht. Aber in Epheser 3, 9 und 10 sagt die Bibel, und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wisst ihr, da steht es schon mal eiskalt, dass es keine Ewigkeit gibt, sondern Ewigkeiten, Mehrzahl. Es gab schon bevor der Jesus kam und vor unserer Zeit gab es Ewigkeiten und es gibt danach Ewigkeiten. Wisst ihr, das sind wieder Geheimnisse. Und wir tun so, wie wenn alles klar wäre. Es ist gar nichts klar, sage ich mal ganz vorsichtig. Sondern wenn Gott nicht sein Wort aufschließt, wie bei den Emmaus-Jünger, wo sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete, dann ist alles im Nebel. Da kommen die Sekte her, da kommen die Großkirche her, da kommen die ganzen Verirrungen her, wenn man einfach die Bibel im Prinzip liest, wie ein Kochbuch oder wie ein Geschichtsbuch oder wie ein Anweisungsbuch, wie ein Lexikon, statt sich ganz klar zu machen, und das muss uns klar sein als wiedergeborene Gläubige, die Bibel ist ein Buch voller Geheimnisse. Und diese Geheimnisse, die sind vom Heiligen Geist inspiriert. In der Bibel steht ein wunderbares Wort. Die Bibel sagt, die Heilige Schrift ist Theopneustos, das heißt Gott gehaucht, vom Heiligen Geist inspiriert. Und jetzt muss Gott wiederum durch den Heiligen Geist diese inspirierte Schrift aufschließen, offenbaren, dass wir es verstehen. Sonst wird Unsinn verkündigt. Wisst ihr, ich sage euch, ich bin manchmal entsetzt, was die Leute alles von sich geben, geistlich. Und man muss das ganz nüchtern sehen, die Bibel ist zum Beispiel auch so entstanden. In 1. Korinther 14, Vers 2 wird zum Beispiel das Zungenrede erklärt, warum das Gott damals gegeben hat. Und zwar, er erklärt hier, den, wer in Sprachen oder in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Das heißt, jede Zungenrede, die übersetzt ist, ist an Gott gerichtet. Jede Zungenrede, die ihm übersetzt, und jetzt müsst ihr einfach mal gucken, was in den Pfingstkreisen läuft, und nicht an Gott gerichtet, ist schon vornherein falsch. Das ist überhaupt keine Frage. Sagt, jede Zungenrede ist an Gott gerichtet. Niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und zum Beispiel, das war bei Paulus so. Paulus sagt ja in Galater 1, dass er dieses Evangelium, Galater 1, 2, das sind die ganz wichtigen Kapitel, dass er die Schriften, die er geschrieben hat, Römerbrief, nicht praktisch normal empfangen hat, sondern Gott hat es ihm geoffenbart. Das war eine direkte Inspiration, Inspirationsgabe. Und gleichzeitig sagt die Bibel, wenn in der Gemeinde jetzt zum Beispiel diese Sprache oder Zungenrede war und das übersetzt wurde, wurden weitere Geheimnisse geoffenbart. Und dann sind die Apostel hingegangen und haben das unter anderem, nicht nur Apostel, haben das unter anderem niedergeschrieben. Und unsere ganze biblische totale Offenbarung der Geheimnisse Gottes, die kommt aber nicht von uns, sondern von ihm. Und das müssen wir einfach sehen. Und in 1. Mose 18, Vers 17, da siehst du einfach, wie Gott denkt. Gott denkt völlig anders wie wir. Er sagt, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Den Emmaus-Jüngern offenbart er die Schriften. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn jemand nicht wiedergeboren ist, dann kann er 54 Doktortitel haben und Professorentitel. Er versteht gar nichts. Versteht ihr? Da kommt das Böse her. Da kommen die Verirrungen her. Gott offenbart sein Wort nur seinen Leuten. Er offenbart es nur denen, die zu ihm gehören und sonst gar niemanden. Da kommt die ganze Religion her, da kommt auch in der Christenheit dieses Chaos, das wir auch heute haben, kommt her. Wenn ihr nur ein bisschen euch kundig gemacht habt, was auf dem Kirchentag gelaufen ist, kannst du nur den Kopf schütteln und sagen, Herr, erbarme dich. Ist er und diese Offenbarung Gottes, wenn die geschieht, dann hast du das Echte. Und jetzt geht Gott hin und warnt uns so radikal. Ich lese das gerade in der stillen Zeit, wie ich ganz selten jemals in meinem Leben etwas gelesen habe. In Jeremia 23. Lest einmal Jeremia 23 in Ruhe durch. Er sagt, wehe den Hirten, welchen die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen. Und dann erklärt er, wie das geht. Er sagt zum Beispiel, Vers 10, dass das Land voll Ehebruch ist, und zwar, dass das ein Fluch ist und dass das einen Fluch auslöst und dass das Land verführt wird. Das haben wir genau das Gleiche. Und jetzt sagt er, was die Leute tun, die nicht wiedergeboren sind, die keine Offenbarung Gottes haben. Vers 16, in der Mitte, sie täuschen euch, nämlich die Propheten. Sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkündigen sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Vers 21. Ich habe diese Propheten nicht gesandt, doch sie sind gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet, doch sie haben geweissagt. 26. Wie lang soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben und die Propheten die selbst erfundenen Betrug weissagen? Haben sie nicht im Sinn, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit zu bringen? Doch die Träume, die sie einander erzählen, so wie die Väter, sagt er dann, wie es beim Baal war. Jetzt erklärt er in 28, der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort. Das sind nur die Gläubigen. Ein Nicht-Wiedergeborener hat das Wort Gottes nicht. Das Wort Gottes wohnt bei keinem Nicht-Wiedergeborenen. Möchte ich nochmal betonen. Der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Und dann sagt er, die anderen stehlen es, das Wort Gottes. Wisst ihr, wenn du das ganz ernst nimmst, du musst es Gott einfach ernst nehmen, dann sagt er praktisch, wehe, wenn jemand sich getraut, egal wie der heißt, der nicht zu Gott gehört, der nicht wiedergeboren ist, und selbst bei Wiedergeborenen gibt es hier zwei Möglichkeiten. Er sagt, wehe, wenn du erzählst, was in deinem eigenen Herzen ist. Wehe, wenn du dein eigenes Zeugs erzählst, statt die Offenbarung Gottes. Wehe, wenn du nicht vorm Angesicht Gottes stehst, die Offenbarung empfängst und das weitergibst. Wisst ihr, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Wir haben das alles im Humanismus so billig gemacht. Jeder redet mit, jeder schwätzt über alles runter. Und vor Gott her ist das eine Katastrophe. Ich möchte es einfach zeigen, was mit diesen Geheimnissen auf sich hat und was Gott eigentlich erwartet. Psalm 25, 14. Da steht etwas, das ist ganz wichtig. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Also Entschuldigung, auch bei den Wiedergeborenen bekommen die Offenbarung nur die, die Gott fürchten. Und nur sie lässt er den Bund erkennen. Weißt du, der Bund? Der neue Bund in Jesu Blut. Wisst ihr, und das ist mein Problem. Mir hat jetzt wieder ein Bruder erzählt, wisst ihr, mir geht's ja auch so, du kommst mit bestimmten Kreisen in Verbindung und da fragt man dich das Erste, wie stehst du, ich sag's einmal, zu der Hosenfrage der Frau, zu der Kopfbedeckung der Frau, wie stehst du zur Blutwurst und solche Dinge, da muss ich sagen, ist ja alles nett. Aber Entschuldigung, wo ist hier die Offenbarung des Evangeliums? Wo ist hier die Offenbarung der vollkommenen Erlösung? Und du merkst, wie ganz strenge Kreise eigentlich von der Erlösung gar nichts versteht. Das kommt daher, da sind dann auch die Machtmenschen oft zu finden. Amos 3,7, Gott ist hier und sagt klipp und klar, er offenbart dieses Wort nur denen, die ihm praktisch die Ehre geben, die sich vor ihm fürchtet und die wirklich, ich sage es einmal vorsichtig, Gott dienen. Amos 3,7, nein, Gott der Herr tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Also er offenbart es nur seinen Knechten, nochmals. Nur seinen Knechten, nur denen, die ihn fürchten, nur denen, die zu Gott kommen. Versteht ihr jetzt, warum es sinnlos ist, wenn ein Nicht-Wiedergeborener zum Beispiel Theologie studiert und Doktortitel, einen Professortitel hat, den kannst du wegwerfen. Der ist vor Gott so viel wie gar nichts. Der ist nicht einmal die Tinte auf dem Papier wert, geistlich. Menschlich, wunderbar, da kannst du die Leute beeindrucken. Kannst du auf die Visitenkarte draufdrucken. Obwohl inzwischen kannst du ja, da hat es ja einen Deutschen gegeben, der war ja berühmt dafür, ein Konsul. Da konntest du die Dinger auch kaufen, gell? Das war gar kein Problem. Wenn du genug Geld hast, konntest du dir jeden Titel kaufen, gell? Was natürlich voller Betrug ist. Aber nochmals, Gott offenbart es nur seinen Jüngern. Und wenn jemand nicht sein Jünger ist und wenn jemand Gott nicht fürchtet, offenbart er ihm die Heilige Schrift nicht. Wisst ihr, was die Konsequenz ist? Er erzählt aus seinem eigenen Herzen. Er erzählt Unsinn und ist somit unter dem Gericht Gottes. Wisst ihr, wenn das die Gläubigen beherzigen würdet, dann müssten ganz viele Leute, die heute im Reich Gottes dienen, zusammenzucken, auf die Knie fallen und vor Gott Buße tun. Matthäus 13, 11. Er antwortete und sprach zu ihnen, wieder zu den Jüngern, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Das Reich Gottes ist ein Geheimnis. Wisst ihr, wir können nicht so tun, wie wenn alles klar wäre. Du kannst auch nicht zu jemandem sagen, lies einfach mal die Bibel durch, dann weißt du alles. Du musst eine Offenbarung vor Gott haben. Gott muss es offenbaren. Das ist einfach Fakt. Daniel 2, 18 und 30, da siehst du ja, wie Gott dem Daniel dann diese Träume von Nebukadnezar offenbart. Auch im Alten Testament war es so, in dem Moment, wie Gott offenbart, dann hast du die Wahrheit. Und dann erkennt selbst Nebukadnezar, der Mann, der hat die Offenbarung Gottes. Römer 16, ab 24. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus. Also jetzt erklärt der Paulus, was er verkündigt. Das heißt zu Deutsch, was er auch aufgeschrieben hat. Jetzt erklärt er's. Gemäß der Offenbarung des Geheimnisses. Also er redet vom Geheimnis. Das von ewigen Zeiten. Das steht im Griechischen Aionios, also Mehrzahl von ewig. Und Zeiten steht Chronois. Da kommt der Chronometer her. Also ewige Zeiten. Das war von ewigen Zeiten her verschwiegen. Entschuldigung. Das heißt, das Evangelium ist ein Geheimnis. Das war verschwiegen. Das ist auch im Alten Testament teilweise nicht geoffenbart. Das muss uns klar sein. Er geht dann weiter. Das jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Und da steht bei offenbar nicht geoffenbart, sondern da steht phaneroo. Und das heißt einfach erschienen ist. Jetzt war die Zeit abgelaufen und dann hat Gott die Schriften gegeben. Jetzt aber offenbar gemacht worden ist, jetzt erklärt er wie. Durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Also er sagt hier was ganz Klares. Er sagt, es wurde geoffenbart, ist dann sichtbar, offenbar geworden, indem es in der Heiligen Schrift niedergeschrieben wurde. Und jetzt sagt er klipp und klar, diese Offenbarung Gottes, wenn er die Schrift lebendig macht, da geht es nicht um Wissen. Ist ganz wichtig. Es geht nicht um Wissen, sondern er sagt hier klipp und klar, zum Glaubensgehorsam. Die ganze Offenbarung Gottes hat nur ein Ziel, dass wir das, was Gott uns offenbart in der Heiligen Schrift, dass wir es glauben und tun. Wir müssen gehorsam sein. Der Römerbrief endet so. Und der Römerbrief ist ja, ich sage mal so, etwas Gewaltiges, wenn man jetzt zum Beispiel im Römer 15 das sieht, da wird das Gleiche nochmals gesagt. Und in Römer 1, 5 sagt die Bibel, dass der Paulus Gnade und Apostel empfangen hat. Warum? Zum Glaubensgehorsam. Nochmal, damit man es richtig versteht. Das Wort Gottes wird vor Gott geoffenbart und dann erwartet Gott nur eines, Gehorsam. Das ist die ganze vereinfachte Sicht. Wissen reicht nicht, sondern er will Gehorsam. 1. Korinther 4, 1. Was ist ein Mensch, der Gott dient? Jeder hat ja laut 1. Petrus 4, Vers 10 vor Gott eine Gnadegabe. Jeder Gläubige hat laut 1. Korinther 12, 18 eine, ich sag's mal so, Stellung am Platz des Leibes Christi. Und jeder hat laut Römer 12, 3 ein Maß des Glaubens. Lauter hat 2. Korinther 10, 13 ein Arbeitsfeld. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Also du hast eine Berufung von Gott von der Wiedergeburt an. Du hast ein Maß des Glaubens. Du hast Gnadegabe, die Gott dir gegeben hat, um Gott zu dienen. Und was sollst du mit dem machen? Was machst du mit dem? Wieso, was machst du mit dem? 1. Korinther 4, 2, da sagt Paulus, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Also ein Haushalter muss treu sein. Jetzt erklärt er in Vers 1, was der tut. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Das heißt, ein Gläubiger ist grundsätzlich ein treuer Verwalter dieser Geheimnisse Gottes. Wenn ich jetzt hingehe und die Gläubige frage, sag mir mal, was ist alles in der Bibel ein Geheimnis? dann kriegst du in der Regel keine Antwort, weil sich niemand mit beschäftigt. Das ist ein Problem. Ein Geheimnis ist nun mal ein Geheimnis. Wisst ihr, was der Witz von einem Geheimnis ist? Im Griechischen heißt es Mysterion, dass man es nicht weiß. Das können wir doch nicht so tun, wenn in der Bibel steht, das ist ein Geheimnis, wie wenn alles klar wäre. Das ist nicht klar, sondern das ist ein Geheimnis. 1. Korinther 2, Vers 6. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, also unter den Gläubigen, die geistlich vorwärts gehen. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, nicht Intelligenz, nicht IQ. Wir sind ja so geprägt vom Beruf vor allem her, wir gehen nach der Weisheit dieser Welt, wir gehen nach dem IQ, sagt die Bibel nicht. Sondern sie sagt, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Es kann mit der menschlichen Intelligenz nicht erschlossen werden. Ich sage jetzt nicht, dass wenn man die Bibel ganz normal liest, dass man da nicht viele Dinge versteht. Das ist richtig, Gott hat es so gemacht, dass man, wenn man jemand normal Bibel liest, dass Gott zu ihm reden kann. Aber die Geheimnisse Gottes offenbart er seinen Heiligen. Wisst ihr, das ist der Grund, warum zum Beispiel ganz viele gar nichts verstehen. Wisst ihr, ich war jetzt in Freudestadt und da war ich in der Buchhandlung Ruder, das ist ja eine alte, eingesessene Buchhandlung. Und da habe ich mit dem Chef, das ist auch ein früherer Banker, mit dem habe ich gesprochen, ist ein netter Mann, ein Gläubiger. Und ich habe ihm dann ein paar Sachen gezeigt, was die Gläubigen so alles tun mit Bibelübersetzungen. Da kannst du nur sagen, so etwas kann man nur tun, wenn man mindestens ein 3 cm bis 5 cm dickes Brett vorm Kopf hat. Sonst kann man sowas nicht tun. Ich meine es so, es ist jetzt kein böser Ausdruck, ich meine es so, vollkommen vernagelt. Wisst ihr, wenn in der Bibel steht, der Jesus gekreuzigt in Israel, in dem Haus Gottes, wo man ihn lieben sollte, wenn er sagt, wenn man ihn fragt im Sacharja 13, was sind das für Wunden in meinen Händen? Und dann kommt die Antwort von Jesus, die hat man mir geschlagen, als mir die Nägel durch die Hände trieb, im Hause derer, die mich lieben, in Israel. Ich habe ihm dann die Übersetzungen gezeigt, da steht glasklar drin, ich hatte eine Schlägerei mit meinen Freunden. Entschuldigung, wer kann sowas tun? Wisst ihr, wer sowas tut? Das sind Leute, die sich geistlich um Dinge kümmern, die aber weder wiedergeboren sind, noch Gottes Kinder, noch Gott dienen, noch Offenbarung haben. Nur so kannst du sowas machen. Dann habe ich ihm gezeigt, oh, die Übersetzung, was ich von der halte. Er hat schon gewusst, was er will. 1. Korinther 12, 13. Aber der Mann kann nichts dafür. Der weiß ja nicht, was da hinter der Kulisse läuft. Da steht klipp und klar drin, in einer Übersetzung, die vom evangelikalen Verlag, ich habe den Chef noch gut gekannt, der alte Friedrich Hensler, die über die Schiene rausgegeben wurde. Oder war es gut? Ich habe ihn gekannt. Wir hatten das Verhältnis, das am Anfang ein bisschen spannungsreich war, dann wurde es freundlich. Aber kurz, aber freundlich. Und da steht drin in der Bibel, evangelikale Bibel, keine katholische. Also sind wir alle durch die Wirkung des Geistes in der Taufe in den Leib Christi eingefügt. Entschuldigung. Das ist eine katholische Wiedergeburtslehre durch die Kindertaufe. Wisst ihr, wer kann sowas machen? Die Leute haben die gleiche Bibel wie wir, die lesen Bibeln. Und die anderen haben den gleichen Grundtext, die haben den Grundtext gelesen. Wisst ihr, was da im Grundtext steht? Von wegen Wirkung des Geistes in der Taufe. Kein Ton steht dort. Da steht Baptistsein, das heißt, da steht getauft im Heiligen Geist. Wisst ihr, du musst dich ja fragen, wie kann man da dazukommen? Ich habe jetzt mit einer Richtung wieder zu tun gehabt, die sagt, erstes Erlebnis Wiedergeburt, zweites Erlebnis Heiligung. Die sagen, das ist ein Erlebnis, ein zweites Erlebnis wie die Wiedergeburt. Und mit dieser zweiten Erfahrung löscht es deine Erbsünde. Ich habe zu meiner Frau gesagt, oh, der arme Paulus. Wäre er nur zu der Gemeinde gegangen, dann hätte Römer 7, 18 nicht schreiben müssen, ich elender Mensch. Und hätte nicht schreiben müssen, dass er sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wisst ihr, dann hätte er ja seine Erbsünde löschen können. Wisst ihr, wie kann man auf die Idee kommen, auf breiterster Basis von Gemeinde so einen Unsinn zu lehren? Wisst ihr, wo es herkommt? Es ist keine Offenbarung Gottes da. Es ist das eigene Herz. Wisst ihr, und das ist ein Problem. Jetzt kann man sagen, jetzt wirst du extrem. Ich werde nicht extrem, ich bin normal, hoffe ich. Wisst ihr, der Bibeltext ist so eindeutig, dass man hier eigentlich gar keine Zweifel haben kann. Und Paulus sagt klipp und klar in Epheser 3, Vers 2 von der Haushalterschaft, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, bevor ich es aufschrieb. Paulus hat Offenbarungen gehabt, versteht ihr? Und die Grundoffenbarung ist aufgeschrieben, aber dass du die jetzt richtig verstehst, dazu musst du ein Gotteskind sein. Natürlich macht es Gott in seiner vorlaufenden Gnade so, wenn jemand die Bibel liest, dann lässt ihn Gott das verstehen, was er braucht, um gerettet zu werden. Er lässt ihn die einfachen Dinge ganz einfach verstehen. Gott ist ja so barmherzig. Habe ich auch verstanden, wo ich noch nicht wiedergeboren war. Aber letztendlich, wenn du die Offenbarung in der Tiefe, was das heißt, verstehen willst, brauchst du Offenbarung. Dann sagt er, darin könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt, zur Zeit des Paulus, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart ist. Und jetzt kommt die große Offenbarung. Wenn du die liest, sagst, oh, Entschuldigung, das weiß ja jeder. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus Jesus durch das Evangelium. Ganz klare Aussage, wenn du das Alte Testament liest, musst du dir bewusst sein, dass im Alten Testament hier dieses Geheimnis, dass die Heiden Miterben sind, noch nicht geoffenbart war. Man nennt das Berggipfelprophetie. Du siehst, wie wenn du auf der Zugspitze stehst, dann siehst du die anderen Gipfel. Und es gibt im Wallis einen berühmten Bergkamm. Der ist in Tio 2000, da siehst du links die ganze 4000er der Schweizer Alpen, rechts siehst du die ganze französische Alpen, der Mont Blanc. Und du siehst die wunderbar, die Gipfel, du siehst immer die Gipfel. Was du nicht siehst, dazwischen sind Täler. Und genauso ist geistlich. Du siehst die Gipfel, du siehst im Alten Testament, dass Gott den Sünder retten will. Er sagt, er hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Du siehst, dass er ihn zum Beispiel, wenn du einen Blick dafür hast, unter anderem durch blutige Opfer rettet. Durch das Blutopfer Jesu. Du siehst zum Beispiel, dass ein Erlöser kommt. Du siehst, dass es ein Mensch sein wird. Du siehst, dass er der Sohn Gottes sein wird. Du siehst alle diese Dinge, siehst du im Alten Testament. Du siehst, dass er sterben wird. Jesaja 53. Du siehst wunderbare Dinge. Du siehst, dass er der Zehmach ist, der Spross, der Gewaltige, der hier praktisch aus dem Erdreich aufsprost und dann letztendlich der große Erlöser gibt. Das siehst du alles. Was du aber nicht siehst, dass dazwischen in den Tälern es eine Gemeinde gibt aus Juden und Heiden. Das steht im Epheserbrief. Das Geheimnis, das vorher nicht bekannt war. Epheser 2, ab 11. Dass nämlich die Heiden miterben sind hier. Steht das Gleiche. Wisst ihr, es sind diese Geheimnisse. Das heißt, du verstehst bestimmte Geheimnisse nicht. Was kein Geheimnis ist in der Bibel, das verstehst du. Gott hat auch Dinge aufschreiben lassen, das ist kein Geheimnis, das kannst du lesen. Dann wirst du das problemlos verstehen. Aber die Geheimnisse offenbart er. Wisst ihr, und aus lauter Angst vor der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung, da man ja nicht in diese Verführungen hineinfällt, sind wir hingegangen und haben aus dem Evangelium ein intellektuelles, rationales Stück gemacht. Statt uns klar zu sein, dass Gott wie bei einem Emmaus-Jünger offenbaren muss. Wisst ihr, viele Leute erzählen einfach, was in ihrem Herzen ist. Nicht, was Gott ihnen aufs Herz legt. Nicht, was die Gnadengabe wirkt. Und da kommt das ganze Elend, da kommt auch die Sekte her. Da kommt auch der Streit der Gläubigen, da kommen die Denominationen, die einzelnen gläubigen Richtungen her. Und jetzt geht er zum Beispiel und sagt etwas, das ist ganz brutal. Epheser 3,8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden, das sind wir, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, ist, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Jetzt sagt die Bibel plötzlich etwas und sagt, Gemeinschaft ist ein Geheimnis. Wisst ihr, zu mir kommen immer Gläubige und sagen, lass noch einen Kreis und noch mal einen Kreis. Wirklich mit Kaffee trinken und allem drum und dran und noch mal einen Kreis und dann einen Ausflug. Und wunderbar, hau mir wieder schöne Gemeinschaft gehabt. Ich sage, Entschuldigung, Leute, irgendwo sind wir zwei immer andere Filme. Die Bibel sagt, 1. Johannes 1,7, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Die Bibel sagt, wenn zwei Wiedergeborene im Lichte wandeln und gereinigt sind durch Jesu Blut, entsteht die Gemeinschaft automatisch. Da brauche ich keine Kaffeetasse dazu, versteht ihr? Man kann das auch bei einer Kaffeetasse genießen, aber das ist nur eine Folge. Aber Gemeinschaft ist ein Produkt vom Heiligen Geist, das er wirkt in dem Moment, wie wir im Lichte wandeln. Und er sagt, das ist ein Geheimnis, ein Normaler versteht es nicht. Wisst ihr, jetzt müssen wir einfach hingehen und sagen, hey, im Prinzip weiß ich das ja alles. Sagt, ja, ist ja wunderbar, wenn du das alles weißt. Aber wir müssen die Offenbarungen Gottes auch so nehmen, wie es Paulus auch geschrieben hat, dass wir sie akzeptieren. Darf ich jetzt etwas sagen? Entschuldigung, wenn ich jetzt jemandem eine Ohrfeige gebe, ich mach's mit Freuden. Wisst ihr warum? Ich sag's jetzt nur einmal. Ich hoffe, dass ich es nie mehr sagen muss. Epheser 1, Vers 3. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus Jesus. Was steht da? Wir sind abgeschlossen. Wo ich hinkomme, egal wo, auch Albstadt, egal wo ich hinkomme, die ganze Zeit dröhnt es in meine Ohren, von links, von rechts, von vorne, von hinten, von der Einleitung, am Schluss mit, ich bin schon auf Konferenzen gesehen, hab Veto eingelegt, hab so gesagt, dass denen die Ohren gegellt haben. Wisst ihr, was passiert ist? Zwei Abende später ist das Gleiche wieder passiert. Und sag ihnen, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Wieso wünscht ihr die ganze Zeit die Leute Gottes Segen? Die Bibel sagt, du sollst die segnen, die dir fluchen. Wenn du mir Gottes Segen wünschst, muss ich, wenn ich konsequent bin, dich fragen, Entschuldigung, habe ich dir geflucht? Wenn der dann dumm guckt, dann sage ich, hey, du hast mir gerade Segen gewünscht. In der Bibel steht, du sollst die segnen, die dir fluchen. Habe ich dir geflucht? Wisst ihr, statt dass ich hingehe, ich kann doch vorne hingehen und sagen, du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen der himmlischen Welt. Das ist das Geheimnis, das ist die Offenbarung der Erlösung. Und jetzt wünsche ich dir, dass bei dir Realität wird. Das kannst du machen. Aber ihr versteht, wir benutzen dauernd fromme Formeln, die gegen die Offenbarung Gottes gehen. Wir tun einfach so, wie das alles nicht geschrieben steht. Wir überlesen das einfach, weil die Offenbarung nicht da ist. Ein Riesenproblem. Gell, wenn ich das die Brüder dann sage, dann sind sie in der Regel mit mir nicht beleidigt, aber so leicht frustriert. Aber will der schon wieder? Kolosser 4, 3. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Versteht ihr, der Herr Jesus ist ein Geheimnis. Und dann kommt die gottlose, teuflische Welt und bringt solche Bücher und solche Filme wie Sakrileg und solche Dinge, wo man dann sagt, der Jesus war verheiratet, der Jesus hat das Geschlecht der Merowinger gegründet. Das ist ein Bücher und Unsinn, habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Wisst ihr, da siehst du einfach, da haben wir keine Offenbarung vom dreimal heiligen Gott. Wisst ihr, das sind Geheimnisse, aber die sind in der Schrift. Aber jetzt muss sie der Herr lebendig machen. Er muss mir den Schleier wegziehen, durch Offenbarung, dass ich es verstehe. Die Leute verstehen das nicht, dass Gott einen Sohn hat. Dass der Herr Jesus, das verstehen die Leute auch nicht. Wisst ihr, mir geht das manchmal wirklich auf den Nerv mit der Ewigkeit. Die benutzen das Wort ewig wie eine unendlich feste Größe. Da muss ich sagen, in der Bibel steht, dass der Herr Jesus, als er beim Vater war, Philipper 2, Vers 5, 6, folgende, in der gleichen Gestalt war wie Gott, also genauso Geist wie Gott. Und dann steht im Hebräer 1, dass er erst die Ewigkeiten geschaffen hat. Das heißt, Gott, der Vater, hat keine Zeit, auch keine Ewigkeit, er hat gar keine Zeit. Das geht natürlich in den Schädel nicht rein, das musste offenbart werden. Und gleichzeitig sagt die Bibel glasklar, dass Gott keine Zeit hat und dass der Herr Jesus erst die Ewigkeiten geschaffen hat. Das heißt, bevor der Herr Jesus das nicht getan hat, gab es gar keine Zeit. Wie das geht, keine Ahnung. Wisst ihr, das ist Offenbarung, da habe ich keine Ahnung, da bin ich zu dumm. Versteht ihr? Es gibt ganz viele Dinge, da bin ich einfach zu dumm. Das muss ich einfach glauben, weil es Gott geoffenbart hat. Da gab es keine Zeit. Und dann schafft der Herr Jesus erst die Ewigkeiten. Und dann sagt die Bibel, Grundlegung der Welt, griechisch schwierig, Niederwurf des Kosmos, Katapole. Dann sagt er, seit dort, praktisch gilt die Erwählung, sogar vor Grundlegung der Welt ist dieser Plan, die Gläubigen zu retten. Und seit Grundlegung der Welt, Offenbarung 13, gilt das vollkommene Opfer, das Blut Jesu. Das verstehe ich doch nicht, das muss Gott offenbaren. Wie soll ich das verstehen? Dass praktisch das Opfer seit Grundlegung der Welt gilt. Das Blut Jesu löscht jede Sünde von Adam bis hin zum letzten Menschen, wenn jemand mit seiner Sünde zu ihm kommt. Aber dass das alles geschehen kann, musste das Opfer Jesu, das ist eine Offenbarung, das kann man nicht verstehen als Mensch, musste das Opfer Jesu außerhalb von Zeit und Raum geschehen. Und ich bin tief überzeugt, und das ist eine der wichtigsten Offenbarungen, dass der Jesus, Psalm 23, ist ja bekannt, aber Psalm 22 ist fast wichtiger. Dort sind die geistlichen Leiden Jesu. Psalm 69, die seelischen Leiden Jesu. Jesaja 53, die körperlichen Leiden Jesu. Und diese gesamte Offenbarung Gottes, wo Gott im Alten Testament offenbart, was hinter der Kulisse geschehen ist am Kreuz, das zeigt uns, dass da tausendmal mehr geschehen ist, als wir ahnen. Wir glauben ja bloß, dass ein Kreuzestod war. Ja, am Kreuz sind Millionen gestorben. Das Schlimme bei Jesus war nicht die Kreuzigung, sondern das Schlimme war, dass er als Verfluchter alle Flüche aller Menschen, eines Adolf Hitlers, eines Mussolini, eines Mao Zedong, eines Stalin, alle Flüche jedes Massenmörders, jedes scheußlichsten Menschen, alle Flüche hat er getragen. Er hat alle Sünde bezahlt. Er hat alles getan. Das ist so radikal, so total. Das kann man sich nicht vorstellen, was am Herr Jesus in diesen 4 Stunden am Kreuz, man kann ja je nach Zählung auf 3 oder 4 kommen, was dort passiert ist. Wisst ihr, aber das ist Offenbarung, das offenbart Gott, indem er uns einfach die Schrift öffnet, dass wir verstehen, was hier gemeint ist. Das ist das Geheimnis des Christus. Oder was ist das für ein Geheimnis? Er ist in der Gestalt Gottes. Er ist mit Gott deckungsgleich. Isos. Deckungsgleich mit Gott, dem Vater. Und die Bibel sagt, Gott allein hat Unsterblichkeit. Und das ist ein Geheimnis gigantischer Art, dass Gott etwas getan hat, wo der Herr Jesus ruft am Kreuz vor Golgatha. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Geheimnis, was hat Gott getan? Ich weiß es nicht. Dass der Herr Jesus überhaupt sterben konnte. Das ist ein Geheimnis. Wisst ihr, das sind Dinge. Und dann ist er auch verstanden. Und dann sagt die Bibel, geht er ins innerste Heiligtum, in die Stiftshütte im Himmel, sprengt sein Blut auf den Sühnedeckel. Das sind die Geheimnisse Gottes. Und jetzt sagt die Bibel, genau auf dem Weg, den er genommen hat, Hebräer 10, 19, kannst du vors Angesicht Gottes gehen. Ist doch gigantisch. Da kommt doch kein normaler Mensch drauf, oder? Da kann man nicht drauf kommen. Das ist Offenbarung, wo Gott das zeigt. Und dann sagt die Bibel, dann setzt er sich zur Rechte des Vaters. Wo ist der Vater im Himmel? 1. Timotheus 6,16, immer unzugängliche Licht, wo niemand war. Und in diesem unzugänglichen Licht, da ist der Jesus jetzt wieder in der gleichen Gestalt wie Gott der Vater, nämlich wie der Geist, wie er ursprünglich war. Und darum sagt die Bibel in 2. Korinther 3,17, der Herr ist der Geist. Die Stelle hat mich immer verwirrt früher. Jetzt ist mir das Glas klar. Aber weißt du, das muss dir Gott zeigen. Du brauchst Offenbarung. Du musst sagen, Herr, öffne mir die Schrift wie die Emmaus-Jünger mit dem Ziel, dass mein Herz brennt für dich und dass ich dann das tue, was Paulus will, glaubensgehorsam bin. Aber Gott muss seinen Sohn mir ins Herz brennen. Und dann sagt die Bibel, das geht sogar so weit, Epheser 5,32, dass Gott die Ehe geschaffen hat als Bild auf Christus und die Gemeinde. Er redet ja hier von der Ehe. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Wisst ihr, und ich habe mal im weltlichen Buch einen Satz gelesen, den habe ich mir rausgeschrieben. Hat mich tief beeindruckt. Da sagt der Autor, es war dieser Krimi-Autor Simenon, der hat ja nicht nur Krimis geschrieben, der hat andere Bücher geschrieben. Da sagt er, das war ein Ehepaar. Altes Ehepaar. Ich bin auch ein altes Ehepaar. Ja, von daher weiß ich, von was der schwätzt. Dann hat er gesagt, dieses alte Ehepaar hatte eine Vertrautheit, wie sie nur entsteht, wenn man sich ganz viel im Lauf der Zeit zu vergeben hatte. Steht hier. Und die Vertrautheit mit dem Herr Jesus, das ist das Bild auch für die Gemeinde, entsteht, wenn man ganz viel Vergebung vor ihm empfängt. Das sind Geheimnisse, das sind Herrlichkeiten. Mir ist immer klar, wenn man das liest, ja, er deutet die Ehe auf Christus und die Gemeinde. Dass es ein Geheimnis ist, da denkt gar niemand drüber nach. Das wird halt runtergeleiert, dass es so ist. Aber da stecken gigantische Geheimnisse dahinter, was das alles bedeutet. Und ich mache euch einen Vorschlag. Nehmt einmal Konkordanz und nehmt nur das Wort Geheimnis und guckt einmal die Sache an, ihr werdet staunen. Ich kann es heute Morgen nicht in der Tiefe, aber ich kann die Eckpfeiler aufzeigen. Epheser 6,19. Auch für mich, sagt er, braucht praktisch Gebet, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue. Also das ist kein Automatismus. Er sagt nicht jedes Mal, wenn ich predige, zeige ich euch das. Sondern er sagt, ich brauche Gebet, ich brauche Gnade, dass das passiert, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Das Evangelium, diese gewaltige Sache. Wisst ihr, zum Beispiel, wenn ich die Leute sage, Christus ist das Ende des Gesetzes. Römer 10, 4. Und Ich bin durch den Leib des Christus, dem Gesetz, getötet worden. Römer 7, 4. Dann bin ich tot für alles, was mosaische Gesetz meint. Es sei denn, Einschränkung, es ist in den Evangelien vom Herr Jesus oder durch die Apostel in der Apostellehre wieder aufgegriffen. Das gibt's auch. Aber ich bin tot. Wisst ihr, da kommt immer das alte Problem der 10 Gebote. Wisst ihr, wenn ich das sehe, immer geht's um das Säge, immer geht's um 10 Gebote, immer um Bedeckung mit dem Blut Jesu, immer ums Gleiche. Ich muss nochmal sagen, die 10 Gebote sind für den Karl Hermann Kaufmann nicht mehr gültig. Und für euch auch nicht. Ist das klar? Wisst ihr warum? Weil wir so billig gar nicht wegkommen. Erführungszeichen. In 3. Mose 20, 10 steht, wenn du Ehebruch begehst, dann musst du unbedingt sterben. Das ist schon schlimm genug, oder? Was sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt? Das gilt für uns, für die Jünger. Wenn du es in Gedanken tust, hast du die Sünde bereits begangen. Das heißt, wir kommen nicht so einfach weg mit den 10 Gebote, sondern wir haben das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, Römer 8, Abvers 1. Wir haben es viel radikaler, 100-mal radikaler. Gott erwartet von den Gläubigen, die wieder geboren sind, ein ganz anderes Niveau. Aber das ist einfach so, das Evangelium musst du verstehen. Oder dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Wisst ihr, ich kann das ja nicht erklären, das ist ein Geheimnis. In der Sekunde, ich wurde wieder geboren, Uhrzeit weiß ich nicht, aber am Donnerstag, am 30.05.1974, das weiß ich, eine kalte Wand im Waschraum. Da ist was passiert. Ich weiß das nicht, was passiert ist. Ich bin raufgekommen aus dem Waschraum von der Bank und habe sofort Zeugnis geben können. Ich habe sofort gewusst, ich bin wiedergeboren. Ich habe gewusst, jetzt bin ich durchgebrochen. Habe ich gewusst. Muss nicht bei jedem gleich sein. Es gibt auch Leute, die es nicht sagen können und trotzdem wiedergeboren sind. Da haben wir uns richtig versteht. Aber erst im Laufe der Zeit habe ich durch die Heilige Schrift, durch die Offenbarung Gottes, habe ich verstanden. In der Sekunde ist was passiert. Da wurde ich, Karl Hermann, in einem Geist zu einem Leib getauft. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Ich wurde in den Leib Christi hineingetauft. Das ist jeder Gläubige, sagt er im Korintherbrief. 1. Korinther 12, 13. In derselben Sekunde wurde ich, Epheser 2, Vers 6, in die himmlischen Örter versetzt. Das heißt, mein Geist ist mit den himmlischen Örtern verbunden, von der Sekunde an. In derselben Sekunde bin ich ein Kind Gottes. In derselben Sekunde habe ich den Geist der Sohnschaft empfangen. In derselben Sekunde bin ich für das mosaische Gesetz gestorben. In derselben Sekunde hat mir Gott ein Paket gegeben. 1. Korinther 12, 18. Da ist mein Platz im Leib Christi drin. Ob ich ein Mund bin, ein Ohr oder eine Hand. Gleichzeitig, 1. Petrus 4, Vers 10, habe ich mindestens die Gnadegabe, mit der ich Gott dienen soll. Gleichzeitig habe ich das Maß meines Glaubens, meine Kapazität, was ich alles leisten kann. 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsfeld, das ist alles drin. Jetzt geht die Bibel weiter in ihre Offenbarung und sagt, aber du bist ein Baby. Ich kann bei meinen Enkeln relativ schnell sagen, was bei ihnen los ist. Ich kann dir relativ schnell sagen, er wird ein Sensibelchen. Beim anderen kann ich sagen, der geht ein Radikaler. Weißt du, du siehst die Grundcharakterveranlagung, die siehst du bei einem Kind schon nach kurzer Zeit. Du siehst bei den Kindern relativ schnell, wo es hingeht. Aber das ist noch nicht da. Im Sinne von, dass es ausreift. Das ist die Offenbarung Gottes. Alles, was dir Gott gibt, muss durch Wachstum. Und du musst jetzt wie ein Kind Milch trinken muss, dass es wachsen kann, musst du Milch trinken. Und die Milch ist, laut 1. Petrus 2, das Wort Gottes. Du musst die Milch des Wortes Gottes trinken, dass du wächst. Und dann wächst du dem Herrn entgegen durch Gehorsam, durch Beten, durch Reinigung durch Jesu Blut, durch Gehorsamschritte. Und dann wirst du immer Erwachsener, dann wirst du zum Jüngling, dann wirst du zum Erwachsenen in Christus und irgendwann bist du Teleios, ausgereift. Wisst ihr, das ist das Geheimnis des Evangeliums und dann wirkt's. Und dann sagt er in Epheser 1, 17 bis 19, dieses ganze Evangelium ist so, wenn du die Offenbarung Gottes verstehst. Wisst ihr, jetzt nochmal zu diesen Geheimnissen und zur Offenbarung. Da steht klipp und klar, sagt der Paulus, sage nicht ich, dass Gott, des unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gäbe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Ich brauche Vollerkenntnis. Das geschieht durch Offenbarung. Ich muss die Geheimnisse verstehen. Und dann sagt er, wenn ihr den Text weiterlest, dann, wenn ich das im Glauben annehme, dann wirken gewaltige Kraftwirkungen. Er sagt, die wir glauben, nicht die wir zum Glaube gekommen sind. Die Bibel meint immer, was sie sagt. Die wir glauben, sobald ich das glaube, werden gewaltige Kraftwirkungen, das steht im Griechischen Eis, hinein in mich ausgelöst, die mich dann, praktisch da steht das Wort Kratos, vollkommen kontrolliert machen. Das sind gewaltige Dinge. Das sind Geheimnisse der Erlösung. Ich sage manchmal, wenn die Leute so auf Nebensächlichkeit herumreitet, sage ich, Leute, komm, erklär mir mal die Erlösung. Kommt nichts. Das Problem, weil keine Offenbarung da ist, weil man die Geheimnisse Gottes nicht versteht und sie sich vor Gott nicht offenbaren lässt, aus dem Grund praktisch bleiben die Leute im Babystadium, bleiben die Leute geistlich, ich sage es mal so, Babys. Sie kommen nicht vorwärts. Kolosser 1,26. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war. Er sagt nochmal, es war verborgen. Seit es Weltzeiten gibt, Ewigkeiten und Geschlechter, das aber jetzt, als die Schrift geschrieben wurde, seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist, da steht Phaneroo, also es ist einfach geschrieben worden, es hat jetzt nichts mit besonderer Offenbarung. Paulus hat die Offenbarung, hat sie aber niedergeschrieben. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses, das ist ein Geheimnis, unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt sagt er, durch das kannst du jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Jetzt frag doch mal die Gläubigen, wie geht es bei dir? Wie wirst du vollkommen in Christus dargestellt? Wie wirken die Kräfte in dir? Da merkst du erst, dass die Leute sich mit dem nicht beschäftigen, weil sie glauben nicht, dass das Geheimnisse sind, die Gott mir aufschließen kann und die ich erleben kann. Und sie lesen dann einfach drüber im Text. Wenn man Geheimnis nicht von Gott her praktisch annimmt, dann liest man darüber. Das ist einfach der Fakt. Wisst ihr, ich packe mich an der eigenen Nase. Ich habe jahrelang drüber gelesen. 1. Timotheus 3,9. Sie sollen das Geheimnis, die Diakone, in einem reinen Gewissen bewahren. Ich soll das Geheimnis Jesu im reinen Gewissen bewahren. Wisst ihr, ich soll auch ein Diakon hat ja, warum die Diakone? Man würde sagen, die Ältesten. Wisst ihr, was ein Diakon für ein Problem hat? Der kommt dauernd in Berührung mit den Nöten der Menschen. Ein Diakon kommt mit Armut in Berührung. Das war ja ihre Hauptaufgabe. Ein Diakon kommt mit Krankheit in Berührung. Er kommt mit seelischem Elend. Und von daher muss er das Geheimnis des Glaubens, er muss begreifen, wie man durch Glaube das vollkommene Opfer auslöst. Er muss begreifen können, wie man jemand zur Ruhe bringt geistlich, wie man ihn trösten kann, nicht ein frommes Geschwätz, sondern wie man ihn wirklich geistlich zur Ruhe bringt. Drum haben die Offenbarungen hier bei den Diakone eine riesen, ich sag's mal, Rolle gespielt, nämlich, dass sie dieses Geheimnis des Glaubens wirklich haben. Und dann geht die Bibel weiter und es ist einfach gewaltig, dieses Geheimnis des Evangeliums. Und da gehört Galater 2,20 dazu, nicht ich, sondern Christus. Da sagt Paulus in 1. Korinther 15,31, täglich sterbe ich. Der Jesus sagt, Johannes 8,36, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu diesem ganz gewaltigen Erfahrungsschatz, den jeder hat, der wirklich glaubt, dass Gott seine Geheimnisse uns offenbart und die durchlebt, dass es wirkt. Das ist nämlich der Unterschied. Das ist keine Theorie, kein Geschwätz, sondern es muss eine Wirkung kommen. Kolosser 2,2. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Zur Vollerkenntnis des Geheimnisses Gottes. Wisst ihr, wir tun immer so, als hätten wir Vollerkenntnis der gesamten Geheimnisse. Stimmt einfach nicht. Wenn ich alle Bibelstellen lese, muss ich sagen, ich habe schon als Ungläubiger von der Bibel ganz viel verstanden, nur durch Lesen, ist richtig. Aber ganz viele dieser Geheimnisse hat Gott erst im Laufe der Zeit mir lebendig machen können. Und jetzt sagt hier Paulus klipp und klar, dass man völlige Gewissheit im Verständnis braucht, nämlich zur Vollerkenntnis dieses Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Er sagt, das Geheimnis des Vaters und des Christus, dort drin sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, und da steht nur Gnosis des Wissens, verborgen. Wisst ihr, und das ist das, was bei ihm als Jünger passiert ist. Er zeigt es mir. Wenn das ernst genommen wird, dann muss ich die Bibel völlig anders lesen. Dann muss ich die Bibel aufschlagen und sagen, Herr Jesus, rede, dein Knecht hört. Da muss ich ein offenes Herz haben und erwarte, dass er mir's erklärt, dass er mir's verständlich macht, dass er mir's begreiflich macht, dass aus dem Geheimnis ein Wissen wird, dass das, was vielleicht hier bei vielen nur verborgen ist, weil sie nie drüber nachgedacht haben. Wisst ihr, ich sage zu den Leuten, ich bin da böse, sage ich ganz ehrlich, was böse, vielleicht bin ich auch bloß gut. Wenn jemand zum Beispiel mir kommt mit Äußerlichkeit und mich plagt, zum Beispiel sagt, das geht so weit, wie kannst du einen Hund kaufen? Und ich sage, Entschuldigung, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Weil durch das bin ich in den Wald gekommen, wisst ihr. Da muss ich sagen, wenn jemand kommt, Äußerlichkeit das sagt. Oder wenn es darum geht, drei sagt, es ist gut, dass ich einen Bart habe, der andere will, dass ich keinen Bart habe, wisst ihr, da wirst du ja verrückt. Dann gehe ich hin und sage, wenn die kommen, sage ich, Epheser 1, 17 bis 19, sag, lies. Du kriegst volle Erkenntnis, Offenbarung Gottes, nämlich für die, die glauben, nicht für die, die zum Glauben gekommen sind, die das glauben, dann werden gewaltige Kraftwirkungen ausgelöst in dich hinein, die dich völlig kontrollieren. Und dann freue ich die Leute und sage, oder man muss sie fragen, so muss ich es formulieren, muss ich dann fragen, erklär mir, wie diese Kräfte bei dir wirken. Wenn du mir das erklärst, wie die bei dir wirken, erkläre ich dir, was du mich gefragt hast. Hier ist passiert, meine Frau hat eine kleine Halskette gehabt aus Holz. Sitzt der Bruder gegenüber, der war nur der Adjutant, der Chef saß daneben, aber der Chef hat den Befehl gegeben, ich habe das wohl gemerkt. Aber der Chef habe ich später bei was erwischt, wo ich fast schon in die Richtung des Abzockens oder gar des Betrugs geistlich setzen wollte. Und der Adjutant sagt dann zu mir, nicht zu meiner Frau, sondern zu mir, können wir uns über Schmuck der Frau unterhalten? Und dann sage ich, natürlich, aber nur unter einer Bedingung. Wir redet auch über Designerbrillen. Der hat nämlich eine ganz teure Designerbrille aufgehabt. Wisst ihr, mein Kettchen von meiner Frau, die da mal 1% kostet von dem, was der auf der Nase hatte. Versteht ihr? Das sind nur die Dinge. So ein Mensch musst du fragen, sagen, also gut, jetzt haben wir das erledigt mit dem Kettchen. Jetzt kommen wir zu Epheser 1,17. Erklär's mir mal. Wisst ihr, was da kommt? Ich kann es euch sagen, es ist immer das Gleiche. Nichts kommt. Wisst ihr, und das ist das, was mir heute Morgen auf dem Herzen liegt. Dass wir hingehen und begreifen, dass Teile der Schrift gewaltigste Geheimnisse sind, die der Paulus aufschreiben durfte. Und jetzt, wenn der Heilige Geist uns das lebendig macht, das macht der Herr Jesus beim Bibellesen, Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, dann fängt er an, uns das so zu verklären, dass wir es verstehen und dass wir es tun. Und zum Beispiel sagt die Bibel, 2. Thessalonicher 2, es gibt ein riesiges Geheimnis in der Endzeit, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Wer hätte geglaubt, dass die Gesetzlosigkeit, wo wirklich jede Sünde legitimiert wird und wo man furchtbare Dinge praktisch schützt, dass die mal per Gesetz in den christlichen Ländern kommt? Wer hätte es geglaubt? Niemand. Wisst ihr, das sind so Dinge. Darum sagt die Bibel, die Gesetzlosigkeit ist ein Geheimnis. Und aus der Gesetzlosigkeit kommt der Gesetzlose, steht im Ezekiel 21, 30, nämlich der Antichrist heraus. Ich verstehe das so in 2. Thessalonicher 2, ab 7. Wenn die Gesetzlosigkeit einen Höhepunkt erreicht hat, dann kommt aus der Gesetzlosigkeit, also wenn die Spitze erreicht ist, kommt die Person heraus, die die Bibel den Gesetzlosen nennt, den Antichrist. Und dass wir da einen Millimeter davor sind, ich glaube, das brauche ich niemand mehr erklären, oder? Wisst ihr, das sind diese Dinge, wo die Bibel einfach gewaltigste Offenbarungen gibt. Und dann sagt sie in Offenbarung 10, Vers 7, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn der siebte Engel posaunt, das ist die letzte Posaune, Entrückung, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Ja, was ist Geheimnis Gottes? Epheser 5, die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Warum ist die Gemeinde ein Geheimnis? Guckt her. Wir sind hier eine Gruppe. Ist das die Gemeinde in Albstadt? Jein. Das ist die Gemeinde in Albstadt im Fleisch. Aber die Gemeinde in Albstadt im Geist sind von uns alle jeder, der wiedergeboren ist. Wisst ihr, wir bilden in der unsichtbaren Welt einen Kreis. Oder ein Viereck, das ist ja wurscht. Auf jeden Fall, wir bilden eine Gruppe unsichtbar in der himmlischen Welt. Das sind alle Wiedergeborenen. Aber du siehst es nicht, darum ist es ein Geheimnis, du siehst es nicht. Wenn du jetzt hier siehst, sagst du, es sind Gläubige, ist der jetzt wiedergeboren, ich weiß auch nicht, bei dem ist ganz sicher, bei dem vielleicht. Wisst ihr, aber du siehst nicht, das Geheimnis kennt nur der Herr, er weiß, wer echt ist. Wisst ihr, und das ist das Geheimnis dieser Gemeinde. Und er sagt, spätestens bei der Entrückung ist das kein Thema mehr. Edison hat es wunderbar erklärt. Man hat ihn gefragt, ja, wie soll denn Gott alle Gläubiger raussuchen bei der Entrückung? Dann hat er gesagt, ich zeig's dir. Dann ist er hingegangen, hat einen Sandkasten genommen, hat Eisenspäne reingemischt, hat es durcheinander gewürfelt, also vermischelt, da hast du nichts mehr gesehen, keine Eisenspäne. Dann hat er ein Magnet genommen, ist mit dem Magnet einmal ganz langsam über den Sandkasten gefahren, dann hingen alle Eisenstückchen dran und sagt, so macht's gut. Er zieht nur der Heilige Geist zurück. Jeder, der der Heilige Geist hat, der wieder geboren ist, wird automatisch entrückt, und wer er nicht hat, ist halt nicht echt und bleibt da. Ist das so einfach, ist es? Und er sagt, dann ist das Geheimnis Gottes fertig. Und dann redet er noch vom Geheimnis, mit dem ich lieber nichts zu tun haben will. Er redet in Offenbarung 17,5. Auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und dann sagt er, er hat die Frau gesehen, berauscht vom Blut der Heiligen. Das ist die Hure Babylon. Und er sagt, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, dass sie 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Weißt du, da siehst du die Hure Babylon. Und das ist ein Geheimnis. Und Galater 4, 29 hat Paulus das Geheimnis teilweise unter der Inspiration Gottes schreiben dürfen. Jetzt musst du das einfach verstehen. Da sagt er, alle, die vom Fleisch geboren sind, werden die vom Geist Geborenen verfolgen. Die Fromme, die nicht wiedergeboren sind, werden, wenn es hart auf hart geht, die Gläubigen, die wiedergeboren sind, verfolgen. Wisst ihr, wenn du das siehst, dann musst du sagen, Herr, ich will nicht menschlich denken, ich will nicht sein wie die, von denen du sagst, sie redet aus ihrem eigenen Herzen, ich will, dass du mir dein Wort offenbarst. Herr, zeig es mir, wie du es meinst. Wisst ihr, es gibt Bibelstelle, da musst du beten, wie meinst du es, Herr? Von der Zeit des Johannes des Täufers bis auf Christus wird dem Reich Gottes Gewalt angetan. Das ist ein Geheimnis. Jetzt tun wir doch nicht so, als wüsste es jeder, was das heißt. Versteht ihr? Wir tun immer so, wie wir alles wüssten. Wir sagen, es gibt keine Geheimnisse mehr. Das haben uns die Pfingstler und Charismatischen kaputt gemacht. Sie haben uns so Angst eingejagt vor Offenbarung, dass Gott sein Wort offenbart und diese Geheimnisse entschlüsselt, dass wir dann angefangen haben, nur noch rational, intellektuell zu werden, wie die Welt. Und das ist ein Fehler. Und damit kann uns der Teufel nämlich unterwandern. Jetzt geht die Bibel noch weiter. Mit dem möchte ich auch schließen, weil das ist der zentrale Punkt. Und zwar, er sagte Epheser 1, Vers 9. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Er erklärt dann was Wunderbares, dass es ein Ratschluss ist, nach seinem Wohlgefallen, dass es ausgeführt wird in der Fülle der Zeiten. Das steht im Griechischen Kairon, das heißt die göttlichen Zeitpunkte, nämlich alles unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als was auch auf Erden ist. Und er sagt, ihr, nämlich die gläubig geworden sind, wir haben ein Erbteil erlangt. Und da gehört dazu, was ist der Wille Gottes? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn ein Mensch mich fragt, was willst du von mir, wenn ich ihm einen Traktat gebe? Na, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich will, dass der Wille Gottes bei dir passiert. Wenn er dann fragt, was ist der Wille Gottes? Dann sage ich, dass du gerettet wirst. Dass du Gottes Kind wirst. Das ist der Wille Gottes. Wenn der Gläubige mich fragt, was ist der Wille Gottes? Dann sage ich, jetzt können wir viele, viele Bibelstellen lesen. Gott will, dass du wächst. Gott will, dass du in das Bild Jesu verwandelt wirst. Römer 8, 29. Gott will, dass du in Christus wandelst, dass du im Geist wandelst, dass du letztendlich so dich benimmst, wie die Bibel es sagt. Da gehört Epheser 5 dazu, diese wunderbaren Dinge. Wisst ihr, da gibt es so viele Dinge, die wir verstehen müssen. Jetzt möchte ich einfach nochmal einen Schlussstrich ziehen. Wisst ihr, viele würden sagen, aber jetzt sagst du das Gleiche, dass man Offenbarung braucht. Das ist aber so. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Warum lesen wir oder der Großteil der Christenheit über die Dinge alle drüber? Warum lesen die alle drüber? Du musst dir doch überlegen, warum lesen die alle drüber? Es gibt doch keinen Grund, da drüber zu lesen. Es ist ihnen verborgen. Wisst ihr, wenn wir jetzt beginnen, den Herr Jesus ernst zu nehmen, sage, Herr, du hast dir immer als Jünger die Schrift geöffnet, jetzt öffne sie mir auch. Zeig mir, was wichtig ist für mich. Zeig mir, was heißt es, wiedergeboren zu sein. Was heißt es, in einem Geist zu einem Leib getauft zu sein. Was heißt es, dass ich, und ich sage es jetzt mal so, wenn es um Gnadengabe geht, mich fragt jemand, bist du ein Charismatiker? Sag ich, natürlich bin ich ein Charismatiker. Das sind alle geschockt. Dann sage ich, ja, denk, du hast die Pfingstbewegung verlassen. Sag ich, natürlich habe ich die Pfingstbewegung verlassen. Aber ein Charismatiker bin ich trotzdem, weil ich habe 3 Gnadengaben. Das ist auch eine Offenbarung Gottes. Erste Gnadengabe ist, laut Römer 6, das ewige Leben. Die zweite Gnadengabe, also Wiedergeburt ist eine Gnadengabe. Die zweite Gnadengabe ist die Fähigkeit, verheiratet oder ledig zu sein. 1. Korinther 7. Und die dritte Gnadengabe ist 1. Petrus 4,10, die zum Dienst. Also habe ich mindestens 3 Gnadengaben. Minimum 3. Und diese Dinge, die erkennst du, aber der normale Bibelleser schwätzt über das, er redet nicht drüber, er tut nichts, er liest einfach die Bibel drüber und sagt, was er gerade so im Hirn hat, was ihm rumgeht. Aber die Offenbarung Gottes ist gewaltig. Wisst ihr, wenn du es jetzt ganz genau nimmst, wenn wir alle offenes Herz hätten für den Heiligen Geist, brüchten wir eigentlich gar nichts, dann würde diese Offenbarung Gottes, die der Paulus aufgeschrieben hat, alle wirken. Aber die wirken nicht, weil wir kein offenes Herz am Herrn Jesus gegenüber haben. Und drum muss er uns das zeigen. Drum müssen wir hingehen und sagen, Herr, jetzt macht, dass mein Hirn nicht mehr mit anderen Dingen sich beschäftigt, sondern bloß mit dir. Aber es geht nicht um Intellekt, es geht nicht um Wissen. Es geht darum, dass ich die Schrift verstehe, was da geschrieben steht. Wenn ihr jetzt schlau wärt, müsstet ihr zu mir sagen, Karl Hermann, jetzt hör auf und setz dich endlich hin, wir wollen jetzt heim. Wir wollen heim. Wir wollen jetzt sofort, da spielt auch das Essen keine Rolle mehr, wir wollen jetzt sofort zu unserer Bibel greifen und beginnen uns vor Gott zu öffnen, was der Herr uns zeigen will. Das wäre normal. Hoffen wir, dass wir normal sind. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Was ist das für eine Herrlichkeit? Und die Schrift sagt es, dass du auch diese Geduld schon mit dem Hiob hattest, dass du voll Langmut, voll Geduld, voll Gnade bist uns Gläubige gegenüber. Und du kannst das ertragen, dass wir jahrelang oberflächlich einfach dein Wort lesen, dass wir jahrelang nicht erwarten, dass du uns wie die Emmausjünger dein Wort verständlich machst. Du kannst damit leben, dass wir nicht mit einem offenen Herzen lesen, sonst bräuchten wir gar keine besondere Offenbarung, sondern dann wäre alles klar. Dein Wort ist Geist und Leben, da muss nichts Besonderes mehr passieren. Aber diese großen Geheimnisse, die du alle hast aufschreiben lassen, dass wir sie verstehen, gib uns einfach Gnade, dass wir unsere Herzen vor dir öffnen und beginnen, dich ernstlich zu suchen, deine Wahrheit ernstlich zu suchen, wie es ein Paulus gemacht hat, auch füreinander betet, dass die Schrift lebendig wird und dass du mit uns zum Ziele kommst. Wir beten dich dafür an. Amen.